Worum Podcast. Alles rund um Werder.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Bonjour, Madame et Messieurs. Ist Worum Rondou zurück aus dem Urlaub von der französischen Mittelmeerküste? da bin ich wieder. Die norddeutsche Tiefebene hat mich wieder und mein lieber Freund Thomas Kuhlmann hat mich auch wieder. Und ich weiß, die einen werden sagen, ja, Glück, und die anderen werden sagen, oh Gott, bitte nicht. Aber auch ihr da draußen habt mich wieder und damit habt ihr irgendwie auch den Worum Podcast wieder. Mein lieber Thomas, ich begrüße dich und frage dich, weißt du überhaupt noch, wer ich bin?
Ich habe so große Angst gehabt, dass du mit so einem französischen Akzent anfängst.
Ja. Ja, da musst du, wie gesagt, das One-Trick-Pony kann nur das.
Au contraire, mon frère.
Ja, siehste, guck mal, dabei spreche ich doch genau den richtigen an mit meinem Pigeon-French.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass du wieder kommen wirst.
Ja,
du
warst
sehr lange weg, aber irgendwie aus dem Nichts schicktest du mir irgendwann ein Bild vom Col de la Madeleine.
Ja, genau.
Tief in Wolken verhangen, schöne Tour de France-Erinnerung vom Fernseher von uns beiden. Mit dem Untertitel, ey, wollen wir Silver eigentlich wirklich?
Ja.
Und da wusste ich, you can run, but you cannot hide.
Ja, die Idee kam mir, als ich in Sichtweite des Mont Ventoux Richtung Italien tüdelte mit meiner Familie im Auto und nichts Besseres zu tun hatte, als in Erinnerungen zu schwelgen, als wir damals in Köln anno dazumals 2003 im heißesten Sommer der Geschichte in unserer gemeinsamen Wohnung in Köln saßen und die Tour de France geguckt haben.
Bonjour Jan.
Aber bonjour, es ist kein Tour de France. Genau, es ist kein Tour de France Podcast. Es ist nach wie vor, so erinnere ich mich zumindest, dunkel, denn es ist lange her. Aber ich meine doch immer noch, der Worum Podcast ist ein Werder Bremen Podcast.
Soweit wir uns alle erinnern können, ja.
Ja. Und auch wenn das Gefühl sagt, dass Werder Bremen, das wir noch als Thema hatten, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, hat nicht mehr viel mit dem Werder Bremen zu tun, das wir jetzt vorfinden, muss ich doch sagen, es gibt Dinge zu besprechen und das haben wir heute vor. Und deswegen heißt die Folge, und wer könnte sie sich anders erdacht haben, diesen Titel, aber die Folge heißt Facelift, und selten war ein Titel so treffend.
Ja, ist so ein bisschen die Vorher-Nachher-Show mit Dr. Rick und Dr. Nick.
Ja?
Hallo alle, hallo Dr. Rick.
Da habe ich, mir fallen mir 17 dumme Sprüche ein. Der erste wäre, ich kann mich noch an diese legendäre Bildschlagzeile erst Gesicht im Arsch, dann Arsch im Gesicht erinnern, als Costa Cordalis sich Po-Fett ins Gesicht spritzen ließ, aber das nur am Rande.
Das ist aber ein sehr schöner Untertitel für das, was wir heute vorhaben.
Ja. Ja,
denn genau wie du meintest, ne? Wir können ja mal, also ich war in den Archiven, in den Worum-Podcast-Archiven, ja, und habe recherchiert auf Mikrofisch, ja, dass die letzte Folge über einen Monat her ist. Ja, da waren wir noch bei Geisteskrankheiten, Folie à deux, und es gab noch keine Verletzten. Während der Folge war Maximilian Wöber wurde dann Wöber als erster offizieller Neuzugang bestätigt. Wir waren der letzte Verein in der Bundesliga so. Und ich sag mal, Thema Facelift, ne? Wir sahen etwas müde und erschöpft und abgekämpft aus und hatten vielleicht auch ein paar Falten und so ein paar Altersspuren im Gesicht, aber wir waren noch ganz charmant und ganz gut beieinander für unser Alter. Also das Gesicht war,
ja, genau,
ich sag mal, müde, aber nicht uncharmant.
Wir hatten noch Selbstachtung, meinst du?
So. Und mittlerweile, dann fährst du in den Urlaub und ich verbringe einen sogenannten Sommer hier in Hamburg. Jetzt treffen wir uns wieder und jetzt ist die große Frage, ist das Facelift? Ja, nein, ja. Was ist passiert? Ja, der Verein schnippelt großflächig an sich rum, ja, um irgendwie jünger auszusehen und sich ein neues Gesicht zu geben. Und darüber müssen wir sprechen, mein Freund.
Ja. Und bei jedem Schnitt, den der Verein macht, und du kennst den Siegert gut genug mittlerweile, bei jedem Schnitt, den der Verein macht, sagt der Siegert, oh, haha, vorsichtig, nicht zu viel,
Ja, es ist so ein bisschen, und irgendwie sind wir ja auch noch mittendrin in der Schnippelei.
Ja.
Und ey,
Ja, und ein ganz wichtiger Schnitt ist ganz frisch. Ja, denn wir setzen uns zur Aufnahme zusammen, just gefühlt eine Stunde, nachdem der Verein jetzt auch offiziell den Abgang von Marvin Ducksch offiziell gemacht hat und bekannt gegeben hat, der seines Zeichens zu Birmingham City in die zweite englische Liga wechselt und vielleicht als allererstes, um gleich mal das Feuer zu legen, ja, für die heutige Folge. Was halten wir denn davon, Herr Kuhlmann, dass der Marvin Ducksch jetzt geht?
Also erstmal muss man ja sagen, spielt es meiner Titelidee komplett in die Karten. Also ich sag mal, Dr. Rick und Dr. Nick würden sagen, wir haben ihn einen Marvin entfernt. Ja, so, der war irgendwie ein bisschen unschön wegen der Körpersprache im Gesicht, haben wir den sauber rausgeschnitten. Nein, es passt natürlich, weil das natürlich wirklich Facelift, also Marvin Ducksch mit allem drumherum und Pro und Contra und diesen unfassbaren Scorer-Werten und dieser ach so umstrittenen Körpersprache war natürlich wirklich, ich sag mal, schon Anker in unserem Mannschaftsgesicht, ja, in der Werder Bremen Fresse. Und das ist natürlich insofern ja spürbar. Und jetzt geht er nach Birmingham, können wir ja, ach komm, lass uns doch erstmal gucken, also was sind die Eckdaten?
Ja. Aber ganz kurz nur, weil es gerade auch super passt, ne? Auch da wird Folie à deux wieder sehr deutlich, auch mit Blick auf die gesamte Werder-Fanbubble im Allgemeinen und das Worum im Besonderen, ja. Denn ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Meinungen in der Fanwelt zum Abschied von Marvin Ducksch sind ambivalent. Ja, okay. Aber nur so viel Eckdaten finde ich einen guten Punkt.
Ja.
Man hat ja im Vorfeld viel hören und auch lesen können, was nur 2 Millionen, das war ja so die kolportierte Summe, die irgendwie in den Medien rumgeisterte.
Aber
so
viel, so wenig.
Ja, so wenig. Als allererste Frage vielleicht mal, wenn es denn dann 2 Millionen sind und Spoiler, wir haben auch andere Sachen gehört, aber fändest du das zu wenig bei einem Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat?
Also 2 Millionen in die zweite englische Liga für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat und auch jetzt noch angeschlagen, verletzt ist in der Vorbereitung.
Und über 30.
Und vielleicht bei Werder Bremen nicht mehr ins System passt, was man ja auch berücksichtigen muss, klingt das erstmal nicht so schlecht. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man das natürlich aufwiegt mit dem, was er an Scorern gebracht hat und auch wie wichtig er in den letzten Jahren war und auch mit welcher Treue und Zuverlässigkeit er da 4 Jahre lang abgeliefert hat und ja auch seine Mitspieler stärker gemacht hat durch seine Art zu spielen, ist es natürlich dann nicht wenig. Also für 2 Millionen schrieben auch viele, bekam ich auch eben noch eine Nachricht auf Blue Sky Leuchtenberger, liebe Grüße, meinte halt auch, das ist halt für das Geld kaum 1:1 auszugleichen.
Ja, aber da kommen wir an den Punkt, den du ja gerade schon auch angesprochen hast, ne? Und da, also ehrlicherweise, ich weiß das nicht, aber das ist ja ein Aspekt, den man eben nicht vernachlässigen darf, ne? Hätte in Horst Steffens neuer Idee von Werder Bremen Marvin Ducksch überhaupt noch eine Rolle? Ist ja ein berechtigter Punkt. Und nochmal ausdrücklich, ich weiß das nicht, aber das ist die Diskussion, die sich abzeichnet. Und ich bin der Tatsache auch bei dir. 2 Millionen klingt auf dem Papier ein bisschen wenig. Ich habe jetzt dann direkt nach Verkündung des Deals im Worum von den einschlägigen Klammer auf möchte gern, Klammer zu Insidern, eben auch andere Zahlen gelesen. Da wird unter anderem davon gesprochen, dass angeblich jemand erfahren haben möchte, dass es wohl dann letzten Endes ein Sockelbetrag von rund 3 Millionen sein soll und aber eben auch mögliche Boni bei Aufstieg Birmingham von nochmal 2,5 Millionen. Dann wären wir unterm Strich bei 5,5 im besten Fall. Das wäre dann wiederum etwas, wo ich sagen würde, ja, also das ist doch mal, also wäre doch in meinen Augen marktgerecht.
Ja, vielleicht sind auch 2 bis 3 marktgerecht, ne? Wie sind denn die Reaktionen? Du meintest ambivalent im Worum.
Naja, wir haben uns ja in den letzten 6
Beispiele.
Ja, die müsste ich vielleicht gleich mal raussuchen, während wir sprechen, aber ganz grundsätzlich war es ja ohnehin so, dass wir in den letzten 12, wenn nicht sogar 18 Monaten zunehmend uns auch in den Folgen immer wieder damit auseinandersetzen mussten, dass gerade auch in Social Media der liebe Marvin immer mal wieder sein Fett wegbekommen hat mit Vorliebe nach Spielen, in denen wir als Werder Bremen eben nicht so gut aussahen.
Ja.
Ich glaube allerdings auch, und das hat man dann halt eben auch lesen können, dass eben exakt die Leute, die ihn vor zwölf Monaten noch für eine vermeintlich schlechte Körpersprache kritisiert haben und ihn am liebsten für umsonst mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren hätten, das sind dieselben Leute, die sich jetzt darüber auskotzen, dass Werder in Anführungsstrichen nur 2 Millionen Euro für ihn kassiert. Du weißt, wie es ist, ne? Da ist dann auch, wenn man sich nicht aufregen kann, dann ist man auch nicht glücklich und ja.
You only know what you've got till it's gone.
Ja, genau, das werden wir sehen und eventuell wird das etwas sein, was ich mir mit Tränen in den Augen noch auf den Oberschenkel tätowieren lassen werde.
Ja gut, also ich finde, was man halt nicht vergessen darf, ne, bei der Geschichte, also es entscheidet nicht wie bei einem Computerspiel nur der, der am Controller sitzt, über einen Transfer, ja oder nein. Ne? Abgang von Duxch ist seit Jahren im Prinzip, jede Saison ist das ein Thema und ist das im Gespräch und es wurde Italien kolportiert schon und Saudi-Arabien und so weiter und so weiter. Er ist jedes Mal geblieben so und das muss man ja auch sehen, dass er das auch mitentscheidet. Und wenn er jetzt mit, wie alt ist er, 30, über 30?
31, glaube ich, ja.
So, wenn er jetzt nochmal die Möglichkeit hat, in England da nochmal 2-3 Jahre richtig gutes Geld zu verdienen und nochmal ins Ausland zu gehen, ne, dann ist das natürlich auch eine Sache, die man halt auch berücksichtigen muss bei dieser Entscheidung. Ne? Also das entscheiden ja nicht nur die beiden Vereine über den Kopf hinweg, sondern er muss ja auch Bock drauf haben. So. Und dann ist halt der zweite Punkt ist halt wirklich, und da sind wir dann halt beim großen ganzen Facelift, ja oder nein, und da würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. Ich hatte dir ja eine Hausaufgabe gegeben, dazu gleich mehr. Ist das überhaupt, wie sieht Horst ihn? Er hat natürlich auch jetzt durch die Verletzung die Vorbereitung komplett nicht mitgemacht, ne? Wo halt alle Automatismen, alle Abläufe im Prinzip von null einstudiert wurden, weil ja wirklich alles, also Ole Ball ist ja komplett beendet und Horst Ball ist ein komplett anderer Schnack. Ja, so, und diese Automatismen mussten ja von null, das fängt bei der Viererkette an, das fängt bei der Offensive an, die ganz anders gestaffelt ist.
Anlaufen vor allem
auch. Richtig, ne? So, und wenn du dann halt die komplette Vorbereitung nicht dabei bist, dann hast du halt eh auch noch einen Nachteil. Und auch für einen Trainer ist das natürlich doof, mit jemandem zu arbeiten. Klar, wenn jetzt jemand Neues kommt, ist es dasselbe Problem, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich plus vielleicht Marvins eigenem Wunsch, nochmal woanders gut verdienen zu können, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Argument dafür, dann zu sagen, dann geh halt für 2,5 oder für 2.
Ja, sehe ich auch so. Also das glaube ich unumstritten, dass es so ist. Hinzu kommt halt eben auch, und das ist dann letzten Endes vielleicht auch etwas, was den Abschied nicht leichter macht, aber was zumindest die Argumente für einen Abschied deutlich erhöht hat, nämlich die Tatsache, dass wir mit Horst Steffen mutmaßlich einen Trainer auch haben, der immer so demonstrativ vor sich hergetragen hat. Kein Spieler ist größer als die Sache, die wir erreichen wollen. Ne? Und Marvin Duxch war jemand, der sich in der Vergangenheit eben auch von Ole Werner ja kultiviert, aber seine Freiheit noch nehmen durfte. Ne? Und dann sind wir bei dem Thema, was wird eigentlich unter Steffen alles neu? Und wenn Marvin Duxch für eines nicht bekannt war, dann war das energisches und konsequentes Drauflaufen, Draufgehen, Anlaufen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eines der Kernelemente vom Offensivspiel von Werder Bremen, nämlich möglichst schnell wieder den Ball zu bekommen.
Ja, und so. auch die Statik, das System 4-2-3-1, ne, ist ja ganz anders als das von Ole, wo er praktisch als hängende Spitze agiert hat und er ja nun kein klassischer Außenstürmer ist, kein klassischer Zehner und kein klassischer Stoßstürmer. Seine Qualität ist ja eigentlich, dass er alles ein bisschen kann, dass er halt wirklich ein Baller ist so. Aber es ist halt die Frage, ob du ein Baller in diesem Horstball, also wo da der genaue Platz wäre.
Ja, genau, das meine ich, ne? Du müsstest quasi das Konzept auf ihn anpassen, um ihn weiter oder um ihn nicht seiner Stärken zu berauben. Und da ist halt dann wirklich die Frage, ob du einen, ich sag das jetzt mal etwas provokant, ja, ob du einen sinkenden Stern von Marvin Ducksch weiter so in den Fokus eines neuen Konstrukts stellen willst.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber das ist mir auch ein bisschen hart. Ne? So, er ist ja jetzt nicht irgendwie die Diva irgendwie, um die sich da alles gedreht hat. Er war ja schon auch ein Teamplayer, ne, muss man ja sagen, gerade auf dem Platz, die
Das war auch gar nicht respektierlich gemeint ihm gegenüber, ne? Sondern ich glaube halt einfach, dass die Rolle, die er bei Werner gespielt hat, die wirklich sehr, sehr seinen Eigenheiten entgegenkam.
Ja, richtig. Ja, die Freiheit einfach zu haben, ne?
Genau, richtig. Ja. Genau, ne? Dass er jetzt halt einfach Teil eines neuen Konstrukts hätte werden müssen, in dem von ihm auch nochmal eine ganz massive Veränderung verlangt worden wäre. Und in dem Kontext zu sagen, dass ein Spieler seines Alters, und das meine ich mit sinkendem Stern, ein Spieler seines Alters nochmal in der Lage ist, erstens diese Veränderung vorzunehmen und zweitens diese Veränderung auch vornehmen zu müssen, die ihm nochmal körperlich deutlich mehr abverlangen wird. Denn das wäre so gewesen im Steffen-System, dass er deutlich mehr hätte machen müssen. Da kann ich das nachvollziehen. Und dann ist halt eben auch die Frage, wo ich sage, ich glaube nicht, dass er sich einfach nur das Angebot hat aussuchen können. Ich glaube, Birmingham City ist jetzt so der kleinste gemeinsame Nenner für ihn, denn nach allem, was man liest, er wird dort ähnlich verdienen wie bei uns, vielleicht einen Ticken mehr, aber es ist halt immer noch die zweite englische Liga. Und die Argumente, die vorher immer für den Verbleib in Bremen gesprochen haben, nämlich sein Sohn in Kiel, ne, bei seiner Ex.
Und dass der Verein ihn auch halten wollte, ne? Unbedingt.
Genau, und so, ne? Und das ist jetzt halt alles, rutscht halt alles so ein bisschen weg und dann nimmt er die Chance halt wahr, weil da vielleicht auch ein Verein war, der ihm sagt, ja, ist zwar Ausland, aber immerhin garantieren wir es dir nochmal 3 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. So, und deswegen, ich kann das alles total nachvollziehen. Ja. Sowohl aus seiner Sicht, jetzt dann letzten Endes auch aus Werders Sicht. Wobei man sagen muss, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, den ich zu 100% genauso sehe, du gibst halt eben eine wirklich schmerzhaft große Zahl an Scorern ab.
Ey, Wahnsinn. Wir hatten das vor ein paar Monaten irgendwie. Da hattest du diese Zahlen rausgesucht. Ja. Und auch was er aufgelegt hat, verglichen mit den großen Stürmern der letzten 20 Jahre. Also stellt Füllkrug in den Schatten. Ne? Ich glaube, nur Klose hatte eine. Klose und Kruse kam noch ran an das, was er da aufgelegt hat, ne? Und seine Scorer werden uns fehlen. Und mir, wie gesagt, ich war ja immer Fan. Ich bin ja immer Fan von solchen Bauchkickern irgendwie, ne? Und auch diese Momente werden uns halt auch fehlen, ne? Dann halt mal diese Ecke direkt reinzuhauen, ne? Oder den Ball mal durchzustecken und die schweren Dinger zu machen. Klar, auch die leichten auszulassen und wir haben ihn an Marvin rausgeschnitten wegen der Körpersprache. Das so, aber er war halt, er war halt immer da, er war halt immer präsent und solange er auf dem Platz war, wusste man halt auch immer, da kann immer noch ein Geistesblitz, kann da halt immer noch gehen, so.
Das stimmt. Und was man aber eben auch sagen muss, und dann ist es letzten Endes vielleicht auch die konsequente Fortführung dessen, was wir in der letzten Folge Folie à deux ja auch besprochen haben oder sogar noch früher. Ich meine sogar in der ohne Werner Folge haben wir das sogar besprochen, ne? Letzten Endes ist das dann aber letzten Endes vielleicht auch eine konsequente Fortführung der Entscheidung, einer Mannschaft dann vielleicht auch umfänglicher ein neues Gesicht geben zu wollen. Denn wenn man eines dann halt eben auch sagen muss, ist Marvin Ducksch war genauso wie Ole Werner eines der prägenden Gesichter für eine Mannschaft, die quasi aus einem Trümmerhaufen sich wieder hochgearbeitet hat. Und da war er auch für diesen Zeitraum, für diesen begrenzten Zeitraum, war er in meinen Augen auch der perfekte Mann. Ja. Und wir haben also so viel Glück gehabt, dass der Typ mit der Leistung und mit dem Erfolg, den er uns in Liga 2 beschert hat, ja, dass wir mit Marvin Ducksch eben auch mehr oder weniger einen ähnlichen Erfolgsspieler hatten, der in der ersten Liga genauso funktioniert hat. Wie viele Aufsteiger haben das nicht von sich behaupten können? Ich sag jetzt nur Terodde zum Beispiel, ja, oder Glatzel früher mal oder
ja,
so.
Oder
ne?
Jetzt jüngste Beispiele noch Tabakovic und so,
ja,
ne? War
ne?
Halt auch und, so einer, ja.
Und Marvin Ducksch hat das konservieren können, und hat das mit in die erste. Ja, und dafür bin ich ihm fernab von allem Geraune, was körpersprachentechnisch und bla und er nie warm geworden mit den Fans und so. Fernab davon bin ich dem Typen einfach zu 100% dankbar für das, was er einfach jetzt auch die letzten Jahre für Werder geleistet hat. Denn das ist unumstritten, dass der seinen Beitrag geleistet hat dafür, dass Werder sich quasi nahtlos wieder etablieren konnte in der Bundesliga. Das ist zu ganz großen Teilen auch einfach ein Marvin Ducksch-Verdienst gewesen.
Danke, so. Duxi. Oder wie du als Frankreich-Urlauber sagen würdest, merci Marvin.
Merci Marvin.
Merci Marvin. Aber merci, da sind Marvin. Wir ja im Prinzip dann auch schon, und ich nutze hier die Showtreppe, die du mir jetzt hingestellt hast, nochmal beim Thema Facelift. Ich hatte dir Hausaufgaben aufgegeben und mir auch, ja, einfach weil so viel passiert ist. Bei unserer letzten Folge haben wir hier gesessen vor über einem Monat und haben uns beschwert, weil gerade Hitzewelle war.
Ja.
Ich weiß, also du hast es vielleicht nicht mitgekriegt in deinem schönen Frankreich-Urlaub, aber hier war jetzt, Sommer war überschaubar.
Du, für mich ging die Hitzewelle direkt weiter.
Insofern. Ja, das freut uns alle sehr hier in der norddeutschen verregneten Tiefebene, ja, in diesem Juli und August. Aber aber es ist so viel passiert. Und wie gesagt, wir wollen das halt nicht so irgendwie chronologisch runterbeten und uns dann verzetteln. Die Hausaufgabe war, ne, die letzten Wochen mal so Revue passieren lassen und jeder bringt für heute drei Erkenntnisse dieses Werder-Sommers mit.
Ja.
So.
Und hab ich.
Hast du?
Ja.
Und dann würde ich einfach mal, nämlich wo wir gerade beim Thema Marvin und Ducksch sind, mit meiner ersten einsteigen.
Ja, bitte. Ja.
So, und die ist nämlich, und die hat sich schon relativ schnell nach der letzten Folge rausgestellt, Gott sei Dank, ja, haben wir nicht zu früh alle Transfers eingetütet.
Ja. Ja,
und die Kaderplanung zu früh abgeschlossen, wie es ja in der letzten Folge noch, war ja eins der Hauptthemen, ja.
Ja.
Das ist vorne, warum dauert das so lange? Wir haben noch niemanden und wir ja auch, Folie, Adieu, ne, unsere Psychose, du mir ja auch mit reingezogen hast.
Ja.
So. Und Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Ne?
Ja.
Weil danach fing die Verletzten-Serie an.
Ja.
Ja. Mit Stay, mit Weiser, mit Ducksch. Da waren noch ein paar mehr, glaube ich, die dann nicht so lange gedauert haben.
Ja, Bangula zum Beispiel.
Genau.
Dessen Verpflichtung wir auch noch gar nicht besprochen haben.
Der, auch da nutze ich jetzt mal die Brücke, der gar nicht gekommen wäre, wenn wir unsere Kaderplanung, ich sag mal, Anfang Juli schon abgeschlossen hätten. Ja. Weil das ist alles nur möglich geworden, weil eben noch nichts passiert war. Und sich Weiser dann verletzt hat, der ja für die rechte offensive Position bei Horst vorgesehen war. Also nicht als rechter Verteidiger in der Viererkette, sondern in der mittelfeldoffensiven Dreierreihe rechts vorne. So. Der mit Kreuzbandriss fällt aus bis Februar oder was, ich weiß es nicht. Unser bester Baller. Und plötzlich gingen die Taschen auf. Und
aber ich, also woher nimmst du die Sicherheit, dass das zusammenhängt?
In der zeitlichen Abfolge auf jeden Fall, ja, dass dann der Druck natürlich durch den Weiser-Ausfall plötzlich deutlich gestiegen ist für die Außenbahn, wo ja eh noch jemand geholt werden sollte, dann auch Qualität zu holen und auch finanziell ins Risiko zu gehen.
Ja, also
ich behaupte es. Es ist eine These.
Ja, und das ist ja genau die Hausaufgabe gewesen, Thesen mitbringen, ne? Aber da kann ich meine direkt anknüpfen, denn nach wie vor, und das ist dann letzten Endes auch was zu meiner ohnehin, das weißt du ja von mir, ohnehin schon eher schisserigen bis pessimistischen Grundhaltung jetzt dann nicht gerade irgendwie den Wind aus den Segeln nimmt. Ich habe den Transfer von Mangula auch nicht verstanden, was jetzt per se erstmal nichts bedeuten muss, dass der Siegert irgendwas nicht versteht im Werder-Kontext. Mhm. Aber das war für mich absolut nicht. Und selbst bei einem, ja, bei einem Weiser Ausfall nicht, aber bei wenn Weiser gesund geblieben wäre, schon mal erst recht gar nicht. Nicht die erste Position, auf der ich gedacht hätte, da macht Werder jetzt erstmal was. Ne, weil wir haben uns in der letzten Folge haben wir uns ja auch lange darüber unterhalten, dass eben Aslani so der Wunschspieler war, ne? Und ja, dass sie da auf der Position jemanden holen, der halt eben genau das mitbringt, was Horst Steffen mutmaßlich auch braucht und was viel besser passen würde als ein Spielertyp wie Marvin Ducksch. Nämlich einen Spieler, der in einer zentralen Rolle so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist.
Ja, okay. Aber lass uns doch mal kurz beim Flügel bleiben, ne? So, weil das war in der letzten Folge auch Thema. Da haben wir gesagt, sie suchen noch, ne? Da hattest du noch ein bisschen aus dem Worum ausgebuddelt und so, woraus hervorging, ne, sie suchen halt noch einen Mittelstürmer, sie suchen vor allem noch jemanden für die Außenbahn. Mhm. So. Und dann kam die Weiser-Verletzung. Ja. Ne? Und dann hat sich auch rausgestellt in den ersten Testspielen, dass Weiser halt für den Flügel offensiv vorgesehen war in dem neuen System. So, und dann hat das nur noch ein paar Tage gedauert und Mbangula wurde eingetütet für ja wirklich viel, viel Geld für Werder-Verhältnisse.
Ja, echt viel Geld, ja.
Mhm. Ne? So, was halt echt untypisch war. Deswegen komme ich auch zu meiner These, ne, ohne die Verletzung und so weiter. Und wenn wir unser Budget schon Anfang Juli verballert hätten, dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber das hat dann schon Sinn für mich gemacht, auch nachdem ich die Testspiele gesehen habe, weil darauf basiert Horsts Idee in der Offensive. Ne? Ein Stoßstürmer und zwei Außenstürmer, die gefährlich in die Mitte ziehen und kreuzen. Und dafür vorgesehen aktuell ist Jinma links und Weiser rechts eigentlich. Dann kam der Kreuzbandriss und es fehlten da plötzlich Optionen auf den Flügeln. Und dann hat man Mbangula geholt.
Ja, das ändert nichts an der Tatsache, dass mein Blick auf die Thematik, also dass ich viele Fragezeichen im Kopf habe. Ne? Denn wenn man diese Idee verfolgt und wenn man dann halt eben letzten Endes die Berichterstattung sich auch anguckt, die im Nachgange dieser ganzen Transfergeschichte und der Systemumstellung, die Horst Steffen mutmaßlich anstrebt und so, wenn man sich das anguckt, dann entstehen da ja ehrlicherweise in dem Kaderpotenzial oder in der Positionsbeschreibung, die Steffen für sein System braucht, entstehen ja eigentlich dann doch noch mehr Fragezeichen, als dass man irgendwie nachvollziehen könnte, dass Werder jetzt für einen Spieler in diesem neu zu erschaffenen System so viel Geld in die Hand nimmt und sich damit ja quasi für die anderen noch zu tätigenden Transfers, die dann einfach zwangsläufig noch notwendig sind, Stichwort Mittelstürmer und so, ja, indem sie sich dann halt eben mit einem Bangula-Transfer da mutmaßlich ziemliche Fesseln anlegen. Das ist zumindest das Fragezeichen, was sich in meinem Kopf auftut.
Okay.
Denn wenn eins deutlich geworden ist, dann ist es ja nun auch wirklich die Tatsache, dass die Idee an sich sexy ist, mit Stärke auf wirklich starke Flügelspieler zu setzen, ja, und da halt eben auch auf so Baller zu setzen wie Weiser oder dann eben mutmaßlich auch im Bangula. Ja, aber dass das halt zwangsläufig nach sich zieht, dass du auch einen wirklichen Verwerter in der Mitte brauchst.
Ja.
Ne? Oder halt eben einen Spieler, der halt eben als Unberechenbarkeitselement eben auch in der Lage ist, aus dem Zentrum zu initiieren. Und zwar verlässlicher, als es in der Vergangenheit bei Werder möglich war und der Fall war. Und deswegen entstehen da bei mir einfach deutlich mehr Fragezeichen, die mir Angst machen. Und auch das mag nichts bedeuten, wenn der Siegert im Werder-Kontext Angst bekommt, aber ich verstehe es halt bislang noch nicht so richtig.
Ja, wie gesagt, das Gefühl Angst ist mir jetzt nicht ganz fremd, muss ich sagen.
Ja. Im Umgang mit mir, ja.
Aber lass uns noch mal ganz kurz Schritt zurück, ne? Meine Grundthese, Erkenntnis des Sommers, Gott sei Dank, ja, haben wir nicht zu schnell die Planung abgelehnt. ausgeschlossen, weil sonst manche Sachen gar nicht gekommen wären.
Ja.
Die ist nicht falsch, die These.
Nein, die entspricht ja auch der Argumentationslinie, die wir in der letzten Folge geführt haben. Da haben wir ja schon gesagt, Leute, jetzt mal alle ein bisschen locker bleiben. Ne, wir haben noch viel Zeit zu gehen, ja. und wir können das Bedürfnis nachvollziehen und wir haben es an dem einen oder anderen Punkt auch. Aber es ist absoluter Quatsch, jetzt schon Anfang der Transferphase davon zu reden, dass Werder Gefahr läuft, alles zu verspielen, weil sie jetzt nicht reagieren. Das ist ja Quark.
Ja, das
hat sich auch bewahrheitet.
Das war, ja, okay, ne? Wobei ich sagen muss, wobei das jetzt mehr Glück war, dass sich das als richtig herausgestellt hat, als dass da eine Strategie dahinter steckte, weil du kannst ja nicht, du planst ja nicht, du weißt ja nicht, dass sich deine besten Spieler in der Vorbereitung verletzen.
Ne? Nee, aber andersrum wird ja ein Schuh draus. Also andersrum wird ja ein Schuh draus, indem man sagt, es ist vielleicht auch gar nicht so gut, so schnell schon zu reagieren, eben genau aus diesem Grund, weil du dann halt eben nicht mehr in der Lage bist, in solchen Worst-Case-Szenarien noch zu reagieren.
Ja, genau, exakt. Und trotzdem, wie gesagt, von Strategie von Fritz Meier zu sprechen, wäre mir auch wiederum zu viel. Nehmen wir es einfach als, glücklichen...
Glück im Unglück.
Ja, sehr gut. Ja, da passt es doch mal. Ja. Glück im Unglück. Okay, ich will Hausaufgaben kontrollieren. Diggi, was ist deine erste These des Sommers?
Ja, zugegebenermaßen, die ist natürlich, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach durchblicken lassen, in erster Linie von Angst getrieben, aber die erste These, die ich in der Tat habe, die findet sich in dem wieder, was ich jetzt gerade eigentlich auch schon als Antwort auf deine oder als Einlassungen auf deine These gesagt habe. Ich glaube, dass Werder zu sehr am Patienten rumschnippelt, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Also meine These ist, Werder macht zu viel auf einmal.
Und wer könnte das besser beurteilen als solche Radiofressen wie wir?
Ja, klar, natürlich ist das ja alles subjektiv und aus Fansicht, aber ich kann das ja konkretisieren. Also ich will damit einfach nur sagen, es ist ja nicht nur so, dass sie den Kader umbauen, sondern sie bauen den Kader um, sie implementieren ein neues System und das Ganze unter einem neuen Trainer, den sie zwar toll finden, aber von dem sie einfach nicht wissen, ob das alles so ineinander greift.
Ja.
Und wenn du an diesen drei Säulen gleichzeitig rumrenovierst, dann ist die Gefahr, glaube ich, einfach zwangsläufig größer, dass dir das Ding unterm Arsch wegbricht.
Ey, das genau meine zweite These wäre das gewesen, ne? Die gelautet.
Entschuldigung.
Nee. Also wie gesagt, wir fühlen da ja ähnlich dann vermutlich oder haben dieselben Urängste, Das, was vermutlich wahrscheinlicher ist. Aber die wäre gewesen, Fritz Meier ziehen durch, was sie angekündigt haben. Mit allem, was dazugehört.
Ja. Es sind die beiden Seiten derselben Thesenmedaille.
Richtig. Und du bist nur schon weiter und sagst, das Risiko ist zu groß, ne? Das geht nach hinten los, das ist deine Angst. Würde ich jetzt gar nicht erstmal widersprechen wollen, aber vielleicht erstmal noch gar nicht so weit denken. Erstmal, die These ist ja erstmal, und da sind wir uns dann ja einig in der Analyse, wenn es immer hieß Umbruch, und wir haben gesagt, ja, Umbruch, wenn die Umbruch sagen, ne, dann ist das, um beim Thema Facelift zu bleiben, dann ist das eine kleine Botox-Spritze to go in die Stirn und keiner kriegt's irgendwie mit und es ist so ein bisschen die Falten geglättet. Aber das ist wirklich großflächige Schnippelei am offenen Gesicht, was da jetzt gerade stattfindet.
Man läuft Gefahr, dass es halt eben nicht nur die kleine Botox-Spritze in die Stirn ist, sondern dass halt eben dann auch noch Hyaluron in die Lippen kommt und dass halt eben der Nackenschnitt vollzogen wird, um die Gesichtshaut glatt zu ziehen und dass man dann am Ende aussieht wie, du kennst sie, Tim Wiese.
Ja, genau. Und wenn du aufwachst, hast du noch eine künstliche Hüfte eingebaut.
Harald Glöckler, sag ich
Ja, genau. Okay, aber Auf der anderen Seite kann uns das auch nicht überraschen. Ja, und auf der anderen Seite ist es halt auch genau das, was seit Jahren viele Leute fordern, ne? Nämlich mehr auf die Jugend zu setzen, mehr ein Ausbildungsverein zu werden, die Alten, ja, sich von gestandenen Profis, von Gesichtern des Teams zu trennen und neue Leute zu holen, auch mal mehr Geld für ein Talent auszugeben in der Hoffnung, ne, dass sich der Wert noch steigert mit Bangula zum Beispiel. So, und alles das, ich sag nicht, dass das gut ist oder schlecht, nur erstmal der Fakt an sich, ne? Alles das ziehen sie auch durch. Den Trainerwechsel von langer Hand vorbereitet. Die gestandenen Profis, dazu muss man ja auch noch Veljkovic und Jung zählen und jetzt Dux und eventuell ja auch noch Zetti, ne, die halt gehen. Neun Trainer geholt. Die Verträge mit fast allen U19-Spielern verlängert, ne, die gebunden und so weiter und so weiter. Grosso zurück, also es ist ja wirklich ein Rebuild, genau wie du sagst, was dir Angst macht, so, aber man muss ja zumindest, egal ob es jetzt gut oder schlecht ausgeht, konstatieren, sie ziehen durch, so.
Ja, also und deswegen ist das auch kein Widerspruch in sich, dass deine These und meine Angst.
Gar nicht.
Ne, überhaupt nicht. Aber und dann, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu konkretisieren, das fußt ja auch auf Erfahrungen, die wir in diesem Kontext mit Werder und mit den Verantwortlichen, mit Fritz Niemeyer, Klammer auf, Jahns, Klammer zu, ja auch schon gemacht haben. Ne? Und dann gucken wir halt eben auf genau diese Transfers, die du gerade angesprochen hast, mal Geld in die Hand nehmen für einen jungen Spieler. Das letzte Mal, als Werder für junge Spieler aus dem Ausland Geld in die Hand nimmt, um genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast, nämlich daraus Spieler zu entwickeln, die irgendwann einen Mehrwert für uns sind.
Nein, das sag es nicht.
Ja, ne, aber das sind dann halt eben so Leute wie Alvero oder Hans Narön oder so. Ne? Und natürlich ist das dann berechtigt zu sagen, okay, das hat bislang nicht funktioniert. Natürlich kriege ich dann Schiss, wenn es dann heißt, okay, mit einem Bangula holt Werder einen U21-Nationalspieler aus Belgien, der bislang bei Juve gespielt hat, in der ersten italienischen Liga gerade mal auf 1000 Einsatzminuten kommt und da ja zwar sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert hat, aber eben, ja, wie sagt man, die Sample Size ist da halt noch nicht so groß. Ja. Und dafür nun die zweitmeiste Kohle in der Vereinsgeschichte hinzulegen, da darf man zumindest Schiss kriegen.
Ja. Hey, natürlich darf man Schiss kriegen. Und wie gesagt, ich roll mich gleich wieder in Embryostellung zusammen.
Entschuldige, bitte.
Ja, natürlich. Mir geht's jetzt halt erstmal nur darum, ne, Erkenntnis des Sommers ist,
ja, vollkommen dabei.
Die meinen das ernst, die haben einen Plan und das ist halt ein Plan, ja, wie gesagt, klar, hilft natürlich nichts, wenn alles nach Plan läuft, aber der Plan scheiße ist, keine Frage. Aber es ist ja nun im Prinzip eine Strategie, die in sich schlüssig ist und die halt auch von vielen Leuten und auch im Forum und so weiter und von Experten immer wieder seit Jahren auch laut gefordert wird. So. Und nur, wenn es dann alles so passiert, auch in dieser Radikalität, ne, macht's einem natürlich dann Angst, ja.
Ja, na klar. So, ne, und da, man muss auch ganz klar sagen, ne, also du kannst natürlich ja auch an dieser Entwicklung genauso gut mit etwas Augenwischerei auch ausschließlich positive Dinge herausstellen. Ja, guck dir an, wie Horst Steffen Leuten wie Koulibaly und Čović schon wirklich konsequent nicht nur Hoffnungen macht, sondern auch öffentlich voll des Lobes für die Jungs ist. Jetzt mal fernab davon, ob die, wie nah die schon dran sind am Profibetrieb. Aber allein die Tatsache, dass Horst Steffen sie öffentlich lobt, auch medial lobt, wie sie sich geben, im Falle von Čović sogar in Aussicht stellt, dass der Profiminuten sammeln wird, ist das einfach ein komplett anderer Angang. Und ehrlicherweise, darüber hatten wir bilateral schon gesprochen, erweckt es auf mich als Fan erstmal den Eindruck, dass du halt eben mittlerweile sogar Gefahr läufst, in eine Situation zu kommen, wo die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, die Eigengewächse mit Čović und Koulibaly, also mit Koulibaly ist kein Eigengewächs, aber eben die Jungs aus der U19, als kostengünstige Lösung in Anführungsstrichen sogar Gefahr laufen, steht auch in Anführungsstrichen, aber halt eben schneller an Einsatzminuten kommen und besser Fuß fassen werden als möglicherweise die, für die Werder nach dem Investoreneinstieg Millionen in die Hand genommen hat, um sie aus dem Ausland dazu zu holen.
Ja, du meinst, dass die Talente, dass wir Gefahr laufen, dass die zu gut werden, zu schnell.
Was uns ja freuen würde, aber was dann eben den Geschmack der süßen Frucht Skelly Alvaro deutlich bitterer werden ließe.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Klar, das ist so und es birgt super viele Risiken, keine Frage, und da können wir dann ja auch gleich nochmal in die Diskussion ein. Obwohl, ich muss mal eben fragen, wie viel Zeit hast du überhaupt noch?
Ja, also wir hatten ja ohnehin gesagt, mutmaßlich kriegen wir das alles gar nicht unter. Mein Vorschlag wäre zu sagen, wir machen so weit, wie wir heute kommen, und alles, was wir nicht schaffen, nehmen wir mit in die nächste Folge, und ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass die nicht wieder 5 Wochen auf sich warten lassen muss.
Ja, gut, okay.
Sondern da wäre ich dann in der Tat, würde ich dann sagen, wir machen quasi eine Jeopardy-Pause ist es ja nicht, weil wir diese ja dann schon veröffentlichen, aber dann machen wir eben eine kurze Pause und schieben dann den zweiten Teil mit allem, was wir dann noch vergessen haben, eben nach in den nächsten Tagen.
Ja, okay, machen wir.
Passt das für dich?
Ja.
Bin ich schön der Frage ausgewichen, wie viel Zeit ich heute noch habe, ne?
Ja, Dr. Rick.
Ja, ich würde sagen, lass uns mal in einer Viertelstunde nochmal auf die Uhr gucken.
Machen wir. Wo waren wir stehen geblieben? Vielleicht grätsche ich da gleich rein mit meiner dritten Sommerthese, auch wenn ich dich jetzt kurz übergehe, aber es passt gerade. Horst Steffen macht Horst Steffen Sachen.
Erläutere das mal.
Auch alle Erwartungen erfüllt, mit denen er gekommen ist. Klammer auf, auch hier wissen wir noch nicht, ist das gut, ist das schlecht, ne? Ja. Ist das eine Gesichtsauffrischung mit Botox to go oder ist das Fratzengeballer, ne, auf die eigene Nase? Wir wissen es noch nicht, aber das, wofür er geholt wurde, mit was er also was man ihm an Etiketten dran geklebt hat, 100% erfüllt. Ja.
Ja.
Habitat Horst, liebe Grüße an Jens D., sagte, bester Folgentitel aller Zeiten, war, passt im Prinzip Zillertal-Stimmung, was man so gehört, gelesen und gesehen hat. Die Jugendspieler haben die versprochene faire Chance bekommen, vorzuspielen, sind, wie du richtig sagtest, teilweise an Spielern wie Skelly und Hansen und vielleicht sogar Malatini und Salifu schon vorbeigezogen, einige. Mhm. Ne? Auch das hat Horst erfüllt. Offensiven Fußball lässt er einstudieren, versucht es zumindest, bringt sein System mit. So, wie gesagt, alles, ich lasse bewusst offen, halte ich das für gut oder ne, wird das ein Erfolg oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber Erkenntnis ist erstmal, das sind genau die Sachen, die uns versprochen wurden.
Hm.
Und wie gesagt, der Letzte seiner Art, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bete zu Gott, dass er nicht gefressen wird. In der Bundesliga.
Auch geil, darüber hatten wir neulich auch nochmal gesprochen, ne, dass wir vom jüngsten Bundesliga-Trainer zum ältesten gewechselt sind. Das ist auch großartig. Ja, also bin ich dabei, kann man auch nicht viel dran aussetzen an der These, dass er das umsetzt, wofür wir ihn geholt haben und dass wir you get what you see.
Ja.
Das ist unbestritten, bin ich auch dabei.
Gekauft wie beritten, sagt man, glaube ich, im Pferdeland Niedersachsen.
Schöne Grüße an Ulrike Ufer,
die Kollege. Wenn ich meine Hengste verkaufe, ne, meine Pferde.
Kann ich mich noch an eine legendäre Nachrichtenmeldung von Ulrike erinnern. Aber das ist lange her und ein Insider, den ihr da draußen wahrscheinlich gar nicht versteht. Egal. Also bin ich dabei und nach wie vor hat sich auch nichts verändert an der Tatsache, dass ich bislang rein von der Person Horst Steffen ein wirklich gutes Bild habe. Die Spieler sind ja auch voll des Lobes, zumindest von dem, was man bislang lesen konnte. Ich bleibe bloß weiter skeptisch. Und wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass halt eben zu all den erschwerenden Aspekten, die wir gerade genannt haben, also Verletzungspech, Kaderumbruch, neuer Trainer, neues System, auch noch den Faktor mit einberechnen müssen, Auftaktprogramm. Mhm. Ja, und das kann ja ein nicht unerheblicher Faktor werden für eine Mannschaft, die ein neues System hat, die Sicherheit bräuchte, um dort schnell reinzukommen. Ja, mit so einem Auftaktprogramm und dann gleichzeitig auch fehlenden Leistungsträgern bringt mich zu meiner dritten These.
Ja,
und die ist schon fast Teil oder könnte schon fast ins Buch der Wahrheit kommen als Hot Take. Ich befürchte, dass Horst Steffen die Hinrunde nicht überlebt.
Oh.
Ja. Das ist pessimistisch gedacht, ja. aber fußt halt eben einfach auf auf meine Erfahrung mit Werder Bremen. Ja, na klar.
Aber traumatischen Erfahrungen aus deiner Kindheit fußt das.
Aber es ist ja wirklich so, dass wir um die Gesetzmäßigkeiten des Geschäfts wissen.
Ja.
Ne? Und das sind halt einfach alles Faktoren, die haben alleine für sich Mannschaften schon in wirkliche Krisen gestürzt. Und jetzt haben wir gleich zwei, drei von diesen Faktoren, die auf einmal zusammenkommen. Das ist aber nichts weniger als eine Mammutaufgabe, die da auf die Verantwortlichen zukommt. Ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn sie mich Lügen strafen. Ne? Aber ich finde, dass die Sorge mindestens berechtigt ist.
Absolut ist die berechtigt. Und ich würde auch so einen sportlichen Fehlstart überhaupt nicht ausschließen und sogar einpreisen, und ich gehe auch fast davon aus, dass die Vereinsführung das auch eingepreist hat, ja, weil es einfach unmöglich ist, sofort so zu funktionieren und die Siegesserie fortzusetzen, die Ole Werner abgeliefert hat in der Rückrunde. Das ist ja alles gewachsen auf jahrelangem Aufbauen, ja, und so entwickeln in eine fertig laufende, funktionierende Maschine, die das dann war, ne, mit allem, was dann dran hing, nämlich keine jungen Spieler und so weiter und so weiter. So, dass das jetzt mit neuem System, neuem Trainer, neuen Spielern, dann noch die Ausfälle, die wir haben und das Auftaktprogramm, dass das durchaus nach hinten losgehen kann und wir uns erstmal, ich sag mal, mit der Tour de France im Gruppetto der Liga wiederfinden. Das
der Hungerast.
So, ne? Ich glaube, da muss man, also das kann man auf gar keinen Fall ausschließen. So,
nein,
ne?
das ist sogar relativ wahrscheinlich, aber
bevor ich den Gedanken verliere, ne? Meinst du wirklich, dass dann nach einem halben Jahr der Verein Horst Steffen entlässt und damit ja im Prinzip das, was sie vorbereitet haben mit Umstrukturierung, mit dem kompletten Umbruch, dass sie dann Horst Steffen als wichtigsten Faktor in diesem Umbruch, in dieser neuen Entwicklung, dass sie den nach ein paar schlechten Spielen dann rauswerfen?
Ja, guck mal, und das ist exakt der springende Punkt, der mich zu dieser pessimistischen Haltung bringt, die jetzt bei mir, das merke ich halt auch gerade, die bei mir halt komplett durchsickert, ne?
Es ist
halt
wir reden nur über Worst-Case-Szenarien hier.
Naja, aber ich finde, das muss ja eine Rolle spielen dürfen, weil das, glaube ich, nicht nur mir so geht, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist natürlich ungleich schwieriger, genau dieses Ziel, das die Verantwortlichen von Werder haben, also auch diese Langfristigkeit, diese Planbarkeit und so, das umzusetzen, wenn diese Mannschaft von Tag 1 des Pflichtspielbetriebs, ja, in Untiefen gerät, ja, und sich laufend mit Krisen auseinandersetzen muss. Also wenn der von dir ja gerade auch besteht, dass das sein kann, ja, wenn dieser sportliche Misserfolg kommt, dann kommt es nicht nur darauf an, wie arbeitet sich die Mannschaft daraus, ja, Klammer auf, in Anleitung eines neuen Trainers, Klammer zu, ja. Sondern es kommt auch darauf an, wie ist das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation von Horst Steffen? Wie sind Horst Steffen und Fritz und Niemeyer in einer Krise gemeinsam? Ja. Das sind ja alles Sachen, die musst du innerhalb kürzester Zeit gemeinsam erarbeiten. Und wenn du mit einem Trainer wie Ole Werner zusammenarbeitest, mit dem du in 3 Jahren auch schon mehrere solcher Phasen durchstanden hast, dann kannst du sagen, okay, bei dem wissen wir auch, wie tickt der in der Krise, ne, wie kommuniziert der in der Krise. glauben wir auch, dass er es schafft, das Ruder rumzureißen, und bei einem in so einer Konstellation bist du im Zweifel dann auch dazu bereit, länger an einem festzuhalten. Bei Steffen weiß ich es ehrlicherweise nicht, ob sie das sagen können, denn wissen wir etwas darüber, wie Horst Steffen Krisen bewältigt? Gefühlt nicht. Der hat die letzten 2-3 Jahre eigentlich konstant auf einer Welle des Erfolges gesurft. So, wenn du so willst, ja. Deswegen ist es einfach, wäre mal interessant zu wissen, inwiefern sie sich dann eben auch mit der Krisenfähigkeit von Horst Steffen auseinandergesetzt haben. Fritz und Niemeyer. Dann kommt natürlich dann hinzu, um eine Krise durchzustehen, hilft es unheimlich, wenn Trainer und Mannschaft eine Einheit sind. Ja, hat die Mannschaft denn aber jetzt schon beispielsweise die Möglichkeit gehabt, eine Einheit mit dem Trainer zu bilden, um genau so einen Saisonstart gemeinsam durchzustehen? Ja, also da sind einfach unheimlich, dann sind wir wieder beim Thema, unheimlich viele Fragezeichen. Ja, und ja, die Gefahr laufen, dieses ja wirklich ambitionierte und auch super spannende Projekt zu torpedieren, und ich würde mir nichts mehr wünschen, dass das alles aufgeht, aber mit so vielen Unsicherheitsfaktoren in der Gleichung glaube ich einfach, dass die Gefahr deutlich größer ist, das Ganze wieder in so eine Instabilität zu manövrieren, bei der ich gehofft hatte, dass wir eben spätestens mit dem dritten Jahr Bundesliga endlich raus sind aus solchen Phasen.
Waren wir ja.
Ja, genau.
Mit Ole, deswegen. Werner. Also seit wir wieder erste Liga spielen, war das ja im Prinzip eine konstante Stabilisierung.
Ja, ne? Genau. Das haben wir auch festgehalten in den letzten Folgen. Ja,
bis
genau.
Hin zu einstelligen Tabellenplätzen. Ne? Ja. Ich glaube, die Frage ist halt auch, in welchem Zeitraum willst du das messen? Ja, ob dieser Umbruch, ob diese neue Strategie, diese Neuausrichtung funktioniert oder nicht. Ich glaube, 3 Monate reichen da nicht aus, ne? Und ich glaube auch, Fritz Meier und so die Vereinsführung legt da andere Kriterien an und gibt diesem neuen Projekt, das sie ja selber erfunden haben. Ja, also wenn ja, Fritz klar. Meier Horst Steffen entlässt, ja, dann offenbaren sie ja ihren eigenen strategischen Fehler. So,
ja, klar,
die werden aber, den bestimmt nicht frühzeitig beim ersten Gegenwind. Das machen sie nicht, weil sie damit ja ihre eigene Arbeit in Frage stellen. Und
ja, klar.
Noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, es geht nicht nur um die Krisenfestigkeit von Horst und dem Verein und der Mannschaft und Horst zusammen, sondern es hängt auch viel davon ab, wie reagiert das Stadion und die Fanbubble. Das haben wir auch schon vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Wenn das alles so kommen wird, wie es sich damals abgezeichnet hat, da ging es, ich glaube, das war ohne Werner die Folge. Mhm. Ne? Oder gerade Horst Steffen war im Gespräch oder was. Ne? Da meinten wir schon, ey, wir müssen dann als Fans, als Stadion auch Geduld mitbringen, wenn wir das fordern, ne, wir wollen nur junge Spieler, wir wollen Umbruch, wir wollen da was Neues, so, dann müssen wir halt auch damit leben, ne, junge Spieler machen dann halt auch Fehler und dann verliert man halt ein Spiel mehr, ne, ja. Das ist dann halt der Preis und ich glaube, da hängt auch viel dran, wie sich die Saison entwickelt, wie reagieren die Fans, verstehen die Situation und ja.
Ja, und da kommen wir letzten Endes dann eigentlich auch das ist dann sozusagen der Unterbau dessen, was ich als erste These mit in die Folge gebracht habe, ne? Zu viel auf einmal ist für mich mindestens etwas, was einfach das Risiko erhöht, dass das passiert, was ich gerade in schwarzesten Farben an die Wand gemalt habe. Ja, ich glaube einfach, dass du, wenn du an zu vielen Säulen gleichzeitig rumdoktorst, die Gefahr größer wird, dass das passiert, was ich gerade beschrieben habe, dass im Worst-Case-Szenario da halt eben einfach auch sich herauskristallisiert, das funktioniert so nicht.
Was sind denn die vielen Säulen? Also welche Säulen meinst du denn? Den Trainerwechsel?
Neuer Trainer, neues System, starker Kaderumbruch, ja. Das sind also und mit starkem Kaderumbruch, da gehört für mich ausdrücklich nicht nur der Verkauf oder die Neuverpflichtung von Spielern dazu, sondern halt eben natürlich auch die Verletzungen der Leistungsträger.
Ja, okay.
Die da eine Rolle spielen, weil du da halt gezwungen wirst, eben in der Grundvoraussetzung, in der Phase, wo Stabilität am wichtigsten ist, um sich zu finden und um Vertrauen zu entwickeln, du es halt eben ungleich schwieriger hast, weil halt eben Spieler, die dafür sorgen können durch sportliche Konstanz, gerade verletzt irgendwo in der Reha sitzen.
Okay, auf der anderen Seite bedenkt natürlich, also wann machst du sonst einen Kaderumbruch, wenn nicht mit einem neuen Trainer?
Also Ole Werner hätte das gerne als alter Trainer, hat er ja mehrfach gefordert.
Ja, okay.
Ja, hätte er das gerne gemacht. Ja. Und nochmal, meine wirklich auch sehr, sehr pessimistische Haltung zum Thema fußt halt aber eben einfach auch auf Erfahrungen, die wir beispielsweise als Fans gemacht haben, mit einer Systemumstellung nach der Verpflichtung von Markus Anfang beispielsweise. Ja, ein Trainer, der kommt und sagt, ich spiele immer so und so einen Fußball und mit dem vorhandenen Personal umstellt auf eine Viererkette und das einfach wirklich nicht funktioniert, ja, ist an sich gesehen schon etwas, wo ich immer Bauchgrummeln habe, wenn es heißt, okay, Werder baut jetzt das System um. Wenn das auch noch gepaart wird mit, okay, wir haben auch noch Leistungsträger, die langfristig verletzt sind und wir haben auch noch einen neuen Trainer, der ehrlicherweise noch nie Bundesliga trainiert hat, ja, dann muss es zumindest mal erlaubt sein, das zu erwähnen. Und nochmal, ich weiß, dass ich wirklich manchmal zu schwarz male und zu pessimistisch bin. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich da auch falsch liege. Aber die Fragezeichen werden größer, die ich gerade mühsam über 3 Jahre lang in meinem Kopf halt versucht habe, irgendwie mit dir zusammen in den Folgen wegzuarbeiten. Und deswegen habe ich einfach gerade wirklich große Angst davor, weil man mir mein 10 Jahre altes Schnuffeltuch aus der Hand nimmt.
Ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Ja. Ist auch gar nicht so, dass ich anderer Meinung bin oder dir widersprechen.
Nee, das Gefühl habe ich auch gar nicht.
Sondern nur irgendwie zu versuchen, will nur irgendwie versuchen, die Angst an irgendwas festzumachen. Ne? Veränderung an sich, klar, ne? So, das kann uns allerdings auch nicht überraschen, ne, dass jetzt die Situation so ist. Und das Einzige, was jetzt noch obendrauf kam und nicht irgendwie zur Strategie gehört und zum Plan, sind ja diese bitteren Verletzungen.
Ja,
ja, genau. So. Und das ist halt mit Weiser und Stay ja eigentlich auch noch unsere besten Spieler getroffen hat. Das war natürlich wirklich, wirklich bitter, ne? So,
ja,
und
genau.
Macht es natürlich für Horst auch nicht wirklich leichter, so. Aber ich teile auch wirklich deine Angst, dass, ja, wie soll ich sagen, dass da auf jeden Fall in den ersten Spielen eine Menge Kinderkrankheiten.
Ja. Ja, so ein Abwärtsstrudel, weißt du, ich bin bei dir.
Noch sind. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, klar klingt das erstmal hart, das Auftaktprogramm, aber wenn das Team noch in dieser labilen Verfassung ist, ist es dann besser, die ersten beiden Spieltage gegen Hoffenheim und HSV zu verlieren, statt gegen Frankfurt? Und dann verliere ich
ja,
doch lieber
natürlich
gegen Frankfurt und Leverkusen, weißt du?
Ja, da hast du ja recht, das stimmt natürlich, ne? Aber es geht ja letzten Endes auch wirklich einfach nur darum, und das ist dann ja wie so oft, darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, eine Philosophiefrage. Ja? Willst du lieber erstmal die Brocken am Anfang, auch wenn die noch nicht so richtig eingespielt sind, willst du sie lieber dann haben oder später? Ja. Aber geschaut auf die Tatsache, dass es für das Aufbauen von Vertrauen auch in sich selbst als neues Konstrukt, als neues Team mit einem neuen Trainer, hätte ich persönlich, und das ist, bin nur ich, aber ich hätte ein besseres Gefühl dabei, wenn ich wüsste, okay, das Ganze wird nicht auch noch erschwert durch einen scheinbar übermächtigen Gegner.
Ja gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht für ein Team einfacher, auswärts in Frankfurt anzufangen, ohne Druck, als mit einem Heimspiel gegen Köln, wo alle erwarten, ne, dass wir den Aufsteiger
kann man genauso sehen
aus dem Stadion schießen. Ich weiß es auch nicht. Lass uns noch mal kurz über was anderes sprechen. Und zwar, wir haben es ja schon angedeutet, ne? Wir haben jetzt mit dem Bangula unsere Flügelzange komplett, haben ja noch Grüll auch dahinter für die Position. Links vorne hat Opitz wirklich gute Ansätze gehabt in den Testspielen auf der offensiven Seite. Das war durchaus so, dass man dachte, der wird noch seine Chance kriegen, vielleicht auch mal von der Bank zu kommen. Aber wir brauchen noch einen Mittelstürmer, oder nicht?
Ja, und bei Opitz muss man es in Klammern setzen, weil sie ja angeblich jetzt auch nochmal wieder nach einem Leihverein für Opitz suchen.
Okay.
Aber wir brauchen einen Mittelstürmer, das ist genau der Punkt, ne? Ja. Denn auch aus, ich habe jetzt die Testspiele auch wegen meines Urlaubs nur bedingt verfolgen können, aber wir hatten auch schon drüber gesprochen. Keke Top ist mittlerweile noch nicht der schlafende Riese, ja, auf den wir irgendwie zugegebenermaßen ja so ein Stück weit auch hoffen. Okay. Also du brauchst mindestens noch jemanden, der da für ihn in die Bresche springen kann, wenn er sich die ja berechtigte Auszeit nimmt, die ein junger Spieler sich immer mal wieder nimmt im Laufe einer Saison.
Ich würde sogar noch weitergehen, du brauchst eine klare Nummer 1 im Sturm. Keke Top ist keine Nummer 1. Noch nicht. Ne? Man hat das in den Testspielen gesehen. Klar, der hat den Körper, der hat den Abschluss. Ich liebe den. Ne? Ich gucke den so gerne. Aber er hat schon Probleme noch, Räume zu finden, sich im richtigen Moment gut zu stellen, sich frei zu machen. Ne? Also er wird von Erfahrenen, gerade bei Parma hat man das gesehen in dem Testspiel, von erfahrenen Mandeckern wird er einfach zugedeckt. So. Ja. Und aus dem Spiel genommen, weil ihm einfach der Instinkt, die Erfahrung, ne, beim Basketball sagt man, das Spacing fehlt ihm noch. So. Und ich sehe ihn noch nicht als Nummer 1 für die Position, für einen Verein wie Werder Bremen. Ich sehe ihn von der Bank kommen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Mittelstürmer.
Ja. Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, ne, durch den Bangula-Transfer, das ist genau das, was ich meine, ne, musst du halt jetzt Kompromisse gehen. So.
Ja, gut, aber es ist halt noch auch noch mal Geld reingekommen, jetzt mit Dux, und wer weiß, ob nicht auch noch was für Zetterer kommt. Was ich auch schon vor Monaten gecallt habe, ich bin sicher, sie suchen für den einen Verein, Backhaus wird die neue Nummer 1 und das wird ein Upgrade für uns.
Also, das kann alles gut sein, und das ist ja eigentlich auch jetzt der perfekte Startpunkt, um mal wieder etwas in die Zukunft zu gucken und sich auch ein bisschen stärker damit zu beschäftigen, welche Chancen bietet das eigentlich alles auch.
Ja, genau.
Und das würde ich aber gerne, und das müssen wir, das müssen wir in die nächste Folge schieben, denn bei mir wird es jetzt zeitlich ein bisschen eng, aber es finde ich ein gutes Vorhaben, denn wir haben ja auch noch gar nicht ausreichend gesprochen über den Bangula-Transfer, über die Sennelinen-Verlängerung. Ja, über die Flutlichtmast-Sponsoren, die ja nun gestern bekannt gegeben worden sind und die uns bis 2030 den Namen Weserstadion, und zwar nur Weserstadion, beschert haben.
Ja.
Das sind ja alle Sachen, die wir auf die Positivseite packen können, und vielleicht kriegen wir dann in der nächsten Folge einen etwas, ja, fast schon augenwischerischeren Blick auf die Werder-Zukunft hin. Mir tut es jedenfalls auch dir gegenüber leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen reingrätschen muss. Aber lass uns in die Hand versprechen, dass wir diese zweite Folge dann wirklich ganz zeitnah aufnehmen.
Dann soll ich von meinem Milcheinschuss bei Čović, den ich regelmäßig kriege, auch in der nächsten Folge erzählen.
Ja, du kannst ihn ausformulieren und ihn noch ein bisschen reifen lassen, dann werden die Schilderungen vielleicht noch blumiger. Wollen wir das so machen?
Machen wir so. Du hast es eilig, ne?
Ja, ein bisschen schon. Wir sind jetzt auch schon, deshalb muss man ja auch sagen, auch schon über eine Stunde lang wieder, ne? Also würde fast eine XXL-Folge. Deswegen, wir hauen jetzt diese erstmal raus. Ich hoffe, unser, oder vor allem das Siegertsche Rumgejaule war euch nicht ein bisschen zu dolle. Thomas und ich machen dann den zweiten Teil ganz schnell, und ich danke dir erstmal, mein Freund, und war wie Fahrradfahren, verlernt man nicht.
Dr. Rick und Dr. Nick, sowas macht man ambulant heutzutage.
Genau.
Facelift.
Lieben, also, wir hören, und bis dahin ist ja bestimmt dann auch nochmal wieder Zeit, dass was passiert. Vielleicht ja sogar auf dem Transfermarkt.
Danke fürs Hören, ihr Lieben. Bis bald.